Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr.
Heute mit Tom Brägelmann, Rechtsanwalt, Autor und so etwas wie ein ChatGPT-Native. Mit Tom teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen, und gemeinsam sammeln wir auch in dieser Episode ein paar Denkanstöße für euch, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Tom, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen über unseren Rechtsstaat zu plaudern.
Vielen Dank, Steffi. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, gerne. Und Tom, lass uns doch mal so mit einer vielleicht einfachen, vielleicht auch nicht so einfachen Frage einsteigen. Ich sage Rechtsstaat und du denkst was?
Gleichbehandlung und gehört werde auch der andere Teil, ne? Dass man angehört wird. Ne? Audiatur et altera pars. Egal, ob du recht hast oder nicht, du darfst erstmal angehört werden. Du kannst sagen, ich sehe es anders. Ja, und das müssen sich die anderen anhören, selbst wenn es ihnen nicht gefällt. Dazu gehört natürlich auch, dass du in der Lage bist, gehört zu werden. Also im Zweifel hast du halt einen Anwalt, der dafür sorgt, dass du angehört wirst. Weil das ist natürlich sehr wichtig. Kann man sich immer darüber streiten, wie viel muss das sein und wie lange und wer muss alles gehört werden. Aber das ist ganz essentiell. Und das ist genau das, was Diktaturen nicht machen. Die hören nicht an, sondern da entscheidet irgendeiner, wir machen das jetzt so. Wenn die anderen krähen oder sich beschweren, dann ist das egal. Also besser anhören. Und dieses Argument, oh, woanders geht alles so viel schneller und in Deutschland wird zu viel angehört, das kann natürlich immer mal in Maßen so oder so sein. Aber das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass man das Recht hat zu sprechen und zu sagen, dass man es anders sieht.
Wenn ich
zu einem rechtsförmlichen Verfahren, nicht nur Meinungsfreiheit, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, Meinungs gehört dazu. Aber natürlich am formellen Verfahren. Der Richter kann vielleicht auch in der Zeitung kritisiert werden, dann sagt er, es mir doch egal. Aber er muss in Zweifel in der mündlichen Anhörung, in der mündlichen Verhandlung sich anhören, was ich sage. Ich muss natürlich vielleicht respektvoll sein, will auch niemanden beleidigen, aber ich muss in der Lage sein zu sagen, nein, es ist nicht richtig.
Finde ich einen super wichtigen Punkt, den du dir da rausgepickt hast. Denn das ist so ein großer Aspekt, der dazu beiträgt, dass auch wieder so eine Art Befriedung hergestellt werden kann. Das ist das, was ja in unserem Job immer wieder gespiegelt wird von Mandantinnen und Mandanten. Jetzt hat mir endlich mal jemand zugehört. Und das ist ein Grundbedürfnis für Menschen. Sehr schöner Punkt. Lass uns mal so ein bisschen auf das Grundgesetz gucken. Tom, gibt es da bei dir einen Lieblingsartikel?
Kann sie ja eigentlich an die Einzelnen sehen. Praktische Konkordanz, der eine beeinflusst ja immer den anderen. Ich weiß nicht, ob es im Referendariat war oder im Praktikum, da argumentierte mal einer vom Oberverwaltungsgericht Bremen und sagte, die Wehrpflicht für Männer sei verfassungswidrig, würde gegen Artikel 3 Grundgesetz verstoßen. Da muss man natürlich, und hat man natürlich als Juristin gesagt, steht ja im gleichen Gesetz, ist also eine Ausnahme. Als Artikel, das kann es wohl nicht sein. Also die Wehrpflicht ist natürlich auch jetzt vielleicht ein wichtiger Artikel. Also mir wäre eigentlich Artikel 3 am wichtigsten. Ja, natürlich Artikel 1, Menschenwürde, ist natürlich sehr wichtig. Dazu muss man aber auch sagen, eine ganze Menge Staaten kommen ohne so einen Artikel aus, denn es versteht sich eigentlich von selber. Sozusagen muss das explizit sagen, ja, wissen wir in Deutschland, aus historischen Gründen schon. Allgemeine Handlungsfreiheit könnte man auch sagen. Also natürlich, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Aber eigentlich ist Artikel 3 besonders wichtig, weil er eine Art von Civil Rights Act ist in Deutschland, dann schon 1949, der eben auf tatsächliche Durchsetzung der Gleichheit bringt. Und natürlich dann von der Rechtsprechung, Bundesverfassungsgericht, ja auch so ausgeprägt worden ist, dass der ja dann auch direkt wirkt. Das ist schon eine enorm wichtige Norm. Und das ist eigentlich ganz gut. Man muss natürlich sich klar machen, andere Länder machen das nicht so. Also das ist dann schon auch eine ganz erhebliche Anforderung, vor allem, weil das kein deutsches Grundrecht ist, sondern das ist ein Mensch, also ein Grundrecht, das für alle gilt. Das finde ich auch richtig, aber das stört sicherlich gewisse Parteien, die vielleicht in letzter Zeit auch stärker geworden sind. Das ist schon ein sehr herausforderndes Grundrecht. Ja, da muss man sich bemühen, ob man dem gerecht werden will. Ich fände das eigentlich ganz schön.
Ich fände das ehrlich gesagt eigentlich auch ganz schön. Und es ist wie mit vielen Dingen, alles, was dich zu haben lohnt, bekommst du vielleicht nicht leicht. Das ist schön, dass du diesen Artikel rausgepickt hast, weil ganz viele nennen natürlich Artikel 1 nicht ohne Grund, steht ja gleich zu Beginn. Mein Lieblingsartikel ist aber auch Artikel 3. Ich habe lange darauf gewartet, dass er hier genannt wird, und du hast ihn jetzt hier genannt. Das freut mich sehr. Tom, eine weitere Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, die ist bei dir natürlich mit Blick auf deinen Beruf fast ein bisschen absurd, aber gleiches Recht für alle. Du bekommst die Frage also trotzdem. Bei welcher Gelegenheit hast du beruflich oder privat zuletzt von unserem Rechtsstaat profitiert? Beruflich drängt sich auf, aber Vielleicht hast du ja trotzdem eine konkrete Situation.
Profitieren meinst du jetzt aber nicht finanziell oder doch? Oder könnte auch heißen.
Nein.
Oder generell, dass man, weil als Anwalt, ich meine, das ist natürlich immer der Zwiespalt. Irgendwie muss es Anwälte geben, aber dann müssen sie halt auch irgendwie davon leben können. Das werfen dann wieder manche den Anwälten vor, dass sie von leben, wo man sagen muss, die Ärzte leben auch davon, dass Leute krank werden. So, na, wie habe ich beruflich oder privat vom Rechtsstaat profitiert? Profitiere eigentlich andauernd vom Rechtsstaat. Wie soll ich das denn nennen? Also es ist ja so, es halten sich ja auch immer sehr viele daran. Man kann natürlich immer auf sehr viele Sachen verweisen, wo das nicht funktioniert. Wobei jede Rechtsverletzung ja normalerweise nicht den Rechtsstaat negiert. Mord ist verboten. Trotzdem findet Mord leider statt. Das sorgt ja nicht dafür, dass jetzt irgendwie der Mordparagraf nicht gilt, sondern da muss er halt durchgesetzt werden. Also Rechtsstaat ist ja nicht etwas Atonisches, das irgendwo existiert, sondern das muss von Menschen durchgesetzt werden, vollzogen werden. Oder die Menschen müssen auch freiwillig das Recht anwenden, denn du kannst gar nicht immer alles mit Zwang durchsetzen. Wie habe ich vom Rechtsstaat profitiert? So, ja, also okay, ganz konkret. Ich habe neulich mal vor einem OLG tatsächlich in einem Verfahren eine sofortige Beschwerde gewonnen, und zwar schon das zweite Mal, weil ein Landgericht doch bezogen auf meinen Mandant ziemlich voreingenommen war. Ne, jetzt, ich will da jetzt gar nicht unterstellen, dass das jetzt irgendwie falsch war. Die hatten halt eine andere Rechtsansicht und eine andere Aufsicht von den Fakten, aber das OLG in dem Fall hatte zweimal dem Landgericht gesagt, nö, das ist anders, wo man sich denkt, interessant, und es ging auch schnell, es war halt sofortige Beschwerde, wo man sich denkt, ja, funktioniert auch. Die andere Seite wird dann natürlich wieder sagen, das haben wir schon das zweite Mal verloren, wie doof. Das ist ja immer das Problem, wenn du als Anwalt auch jemand vertrittst und du verlierst, heißt das jetzt, was du ein schlechter Anwalt warst? Nein. Vielleicht war es dann aber einfach so, ne? Das ist, sie brauchen die Leute eine Vertretung. Also das fand ich schon interessant, dass man dann halt mit einem Rechtsmittel gewinnen kann. Das ist trotzdem kein Würfel. Dieser Spruch auf See und vor Gericht ist immer in Gottes Hand, ist natürlich ganz schön. Aber ob er wirklich stimmt, ich habe jetzt bisher noch nicht gewürfelte Ergebnisse gesehen, sondern man kann Sachen so oder so sehen und das ist alles begründbar. Es ist eben nicht random und nicht Zufall. So.
Das ist doch auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass der Rechtsstaat eben funktioniert. Weil natürlich arbeiten lauter Menschen im Rechtsstaat. Bei vielen Entscheidungen ist es ja auch so, es ist ja nicht schwarz-weiß oder gewisse Gesetze sind auslegungsbedürftig. Ja? Hast du zwei Anwälte, hast du drei Meinungen. So, aber es gibt ja eben immer die Möglichkeit zu korrigieren. Und ich finde das Tolle an unserem Rechtsstaat eben auch, dass sich der Staat selbst eben der Kontrolle unterwirft durch die Gerichte. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Tom, ich bin ja persönlich der Überzeugung, dass der Rechtsstaat uns allen nicht nur Rechte verleiht, sondern auch Pflichten auferlegt. Wo siehst du dich selber gegenüber dem Rechtsstaat in der Pflicht? Welchen Beitrag leistest du, klar, in deinem Beruf offensichtlich, aber vielleicht auch als Mensch, als Bürger, privat?
Als Anwalt hast du natürlich auch eine Pflicht, auf dein Störgefühl zu hören. Du weißt, es gibt jetzt diese Cum-Ex-Fälle, die in den Nachrichten sind. Da waren ja auch viele Kanzleien dabei, aber manche auch nicht. Also ich habe damit selber jetzt nichts zu tun gehabt, aber es ist ja auch bekannt, welche anderen großen Kanzleien da nicht mitgemacht haben. Wo man auch weiß, also sie werden es nicht so gerne sagen, die haben sich das auch sich angeguckt und sich gesagt, das kann nicht richtig sein, du kassierst zweimal Steuer, it doesn't work. Und dann haben sie gesagt, das machen wir nicht. Und ich würde sagen, ganz häufig, also nicht ganz häufig, aber wenn du solche Bedenken hast, die könnten begründet sein. Und dann sei bitte lieber vorsichtig und sollte man weiterhin auf dieses Störgefühl hören. Also, dass man den Rechtsstaat eben auch nicht ausnutzt. Ne? Also ich habe jetzt selten Fälle gehabt, wo ich Mandanten sagen musste, also was sie hier machen wollen, das geht jetzt nicht und das würde ich jetzt auch nicht einreichen. Das hat sicherlich auch schon mal Mandanten gesagt, das wäre jetzt nicht so klug oder so. Aber jetzt zu sagen, wir wollen jetzt etwas tun, wo ich sage, das ist jetzt nicht erlaubt. Ne? Das muss man natürlich sagen, wie sehe ich mich sonst gegenüber dem Rechtsstaat in der Pflicht. Ich bin ja selber nicht Staat. Ich bin ja nun nach der deutschen Rechtsordnung ein Organ der Rechtspflege. Das kann natürlich vielerlei heißen. Eben, ich finde jetzt unseren Staat bzw. unseren Rechtsstaat eigentlich ganz gut. Also das ist dann sozusagen jetzt meine persönliche Auffassung. Nach dem Bundesverfassungsgericht, da gibt es ja mehrere Entscheidungen, schuldest du ja in Deutschland nur äußeren Rechtsgehorsam. Innerlich kannst du das ja ablehnen, wie du willst. Du musst halt nur irgendwie dem Recht Genüge tun. Das ist sicherlich in einem liberalen Staat richtig. Ich selber bin aber eigentlich recht dankbar. Das ist ein ziemlich freies Land, wo man mich halt auch mir rechtliches Gehör gewährt, leben kann. Und natürlich auch noch Sozialstaatsprinzip, Daseinsfürsorge, vielerlei Dinge, sodass du eigentlich ja hier leben kannst. Also du hast natürlich immer noch das allgemeine Lebensrisiko und deine individuellen Fähigkeiten. Für alles kann der Staat natürlich auch nicht sorgen, aber du hast hier eine ganze Menge großartige Chancen. Sehe ich mich sonst gegenüber dem Rechtsstaat in der Pflicht? Natürlich gibt es dann auch immer wieder die Überlegung, ist eigentlich in der Art und Weise, wie jetzt in Deutschland meinetwegen der Zugang zum Recht organisiert ist. Wir wissen, das ist ja partiell besser als in anderen Ländern. Partiell auch vielleicht sehr schwer zu vergleichen, ob es wirklich besser ist. Mache ich da alles richtig? Ne? Also ich denke natürlich auch mal wieder darüber nach, könnte ich nicht auch noch andere Sachen übernehmen? Ne? Du weißt ja, wie das ist. Aber es gibt echt wahnsinnig interessante Rechtsgebiete zum Beispiel, wo man sagen muss, ich weiß nicht, wie die lieben Kollegen eigentlich davon leben können. Manche große Kanzleien decken das damit pro bono ab, aber es ist eigentlich auch wieder schwierig. Dann nehmen sie eigentlich den anderen wieder die Butter vom Brot. Das ist nicht wirklich, aber also könnte man sich noch mehr für Dinge einsetzen, die rechtlich kompliziert sind, aber nicht so einträglich. Da weißt du, dass das schwierig ist. Also wenn jetzt natürlich die Prag oder auch der DAV die letzte Gebührenerhöhung wieder feiern, das ist natürlich auch gut. Anwälte müssen auch bezahlt werden. Jetzt mal die Frage, ist das eigentlich über, ist das geregelt? Dann? Oder wenn ich jetzt sehe, dass...
Im Sozialrecht.
Ja. Naja, oder im Migrationsrecht, in vielen Bereichen sind die rechtlichen Fragen eigentlich total schwierig, faktisch schwierig. Und kannst du dir da eigentlich einen Anwalt leisten? Ja, nun ist die Welt nicht perfekt. Da ist schon richtig, aber die jetzige Regelung sozusagen, du weißt ja, dieser Ausgleich, sozusagen, da verdienst du mal zu wenig und dafür da mehr, funktioniert nicht und nicht, weil die Anwälte unsolidarisch oder blöd sind, sondern wir sind halt heutzutage leider so spezialisiert, der Gesetzgeber und die Rechtsprecher immer speziellere Gesetze machen und dann sozusagen darauf reagiert wird. Du bist dann irgendwann auf so ein Rechtsgebiet spezialisiert, also ich jetzt zum Beispiel auf Insolvenzrecht oder KI-Recht oder so moderne digitale Themen. Wenn jetzt einer sagen würde, Tom, jetzt komm, jetzt mach doch auch noch 10 Stunden Sozialrecht, dann würde ich sagen, das kann ich aber nicht. Natürlich könnte ich es mir beibringen, keine Ahnung. Ja, aber da würde man auch sagen, das ist aber auch irgendwie unseriös. Also das heißt, wir sind zur Spezialisierung gezwungen, funktionale Differenzierung der Gesellschaft und dann fallen gewisse Bereiche anscheinend herunter. Das ist eigentlich schade. Ja, und da könnte man sich jetzt in der Pflicht sehen, aber ich bin halt auch in der Pflicht, irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen oder meine Familie versorgen, also da muss ich mir das auch überlegen. Also das ist ein Zwiespalt.
Ja, fand ich aber ein paar ganz spannende Punkte da drin, Tom. Auf jeden Fall, wo man drüber nachdenken kann, ich bin mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen vernetzt und das Erste, als du eben gesagt hast, ja, also Erhöhung gefeiert, also wir haben es nicht wirklich gefeiert, es muss ja auch erstmal durch den Bundesrat. Ne?
Das ist ja jetzt sowieso in dieser verkürzten Legislaturperiode mit der Minderheitsregierung, an dem Tag, an dem der Knatsch da im Bundestag war, haben die ja gleichzeitig, glaube ich, 20 Gesetze auch durchgeschleust mit Zustimmung der Union und teilweise der Linken, also einer sehr großen Koalition. Ich finde ich eigentlich auch schön, sodass ich davon ausgehe, dass alles, was da war, auch dann durch den Bundesrat kommt und dann das Diskontinuitätsprinzip nicht mehr relevant ist, weil das Gesetz schon den Bundestag verlassen hat und jetzt dann nur noch auf dem Weg zum Bundesrat ist und dann vom Bundespräsident ausgefertigt wird.
Man hat aber schon Pferde kotzen sehen, ne? Also ich feiere immer ganz gerne erst.
Ja.
Ja. Ich feiere immer gerne erst, wenn alles safe ist.
Ja, du hast völlig recht. Also es ist wie neulich, als die dann ja per Gesetz dafür gesorgt haben, dass du nicht mehr mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach an die Steuerverwaltung schreiben darfst. Was halt technisch geht, was technisch nicht abzuschalten ist, witzig, so schlecht sind wir. Es ist ganz witzig, dass da mal ein Kanal eröffnet, die kriegen sie nicht geschlossen. Ärgern sich, dass die Anwälte da hinschreiben und dann schreiben die ins Gesetz rein. Kannst du machen, ist aber ungültig. Und ich denke, ist das blöd. Ich weiß auch nicht, ob die Gesetze, die Richter das akzeptieren, weil man ja sagen muss, Mann, du hast es doch bekommen, du hast es gelesen. Wie kannst du jetzt behaupten, es sei nicht angekommen, nur weil du sagst, es ist der falsche Kanal? Wirklich schräg. Und da hieß es ja auch, oh, Redaktionsversehen oder also das ist in 2 Tagen, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Der Finanzausschuss kommt nicht mehr zusammen, wo man sich denkt, wenn die wollten, könnten die sich alle im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus kurz treffen oder im Umlaufverfahren, kann mir doch keiner erzählen. Das war schon ziemlich doof. Und da hieß es ja auch erst, ach, das war ein Versehen, das wird wieder aufgehoben. Das wird, glaube ich, in den nächsten 20 Jahren nicht aufgehoben. So ist es dann halt. Das ist ganz witzig. Also ich habe mir jedenfalls vorgenommen, bei jedem Jahresendsteuergesetz oder wie das heißt, hineinzugucken, denn das ist ja das Gesetz, in dem die, ich will jetzt nicht sagen Schweinereien, aber der ganze Blödsinn hineinkommt und alles, was da drin steht, ist definitiv kein Reaktionsversehen. Also das kann mir nie wieder einer vormachen.
Nee, spannend.
So.
Das ist ja ein Punkt, über den haben wir uns beide wahnsinnig aufgeregt und ich habe ja auch nochmal richtig Alarm gemacht, aber hat letzten Endes alles nichts gebracht. Aber just das ist so ein Klassiker, den ich meine.
Genau, wo man eigentlich sagen müsste, das müsste eigentlich, also Ideologen sind ja immer nur die anderen, niemand selber und nur die anderen machen doof Gesetze und ich selber bin evidenzbasiert, das ist Blödsinn, vielleicht habe ich auch Unrecht. Ich fand das eigentlich nur aus Sparsamkeits- und Gründen irgendwie, fand ich diese Gesetzesänderung irgendwie nachvollziehbar. Wir wollen halt nicht gestört werden durch zu viele Eingänge und schaffen es nicht. Trotzdem war es irgendwie blöd und es war also eine übergroße Antidigitalisierungskoalition. Von eigentlich allen. Wobei von denen, die sich an sachlicher Politik beteiligen. Da gibt es gewisse Parteien im Bundestag, die das nicht tun. Und damit meine ich nicht nur die eine große Partei, sondern es gibt auch andere, die leider wenig Sacharbeit gemacht haben. Das hat man gesehen, wer sich da an Ausschusssitzungen eigentlich beteiligt. Da fand ich es eigentlich enttäuschend, dass die Interesse haben, abgesehen von einem politischen Streit, der total notwendig ist, dann so eine blöde. Und ich denke, das ist total unsachlich. Was soll denn das? Aufhören.
Da werde ich dich zitieren. Das finde ich überhaupt die beste Äußerung zu ganz vielen Gesetzgebungsvorhaben. Nicht zu allen. Es gibt auch wirklich Entwürfe, die sind durchdacht. Aber das merke ich mir jetzt. Was soll denn das? Aufhören. Das gefällt mir.
Ja gut, das sage ich natürlich auch, wenn ich Kopfschmerzen habe. Sowas. Ist auch unlogisch. Was soll das? Also klar, also vielleicht sind solche Sachen dann auch ein Symptom für was anderes. Ich weiß noch, als in der vorherigen Legislaturperiode, da war natürlich auch noch Corona, da wurden sehr viele Gesetze im Schnelldurchgang durch das Parlament gepeitscht, muss man schon sagen. Und auch dann gab es immer diese Formulierungshilfen der Bundesministerien, damit das aus der Mitte des Bundestages kommt, formal, das ist verfassungsgemäß, dann geht es halt schneller. Und ich weiß noch, wie eigentlich zwei kleine Parteien, die in der vorherigen Legislaturperiode nicht beteiligt waren, sich immer beschwert haben, dass das so schnell geht und man könnte gar nicht sich inhaltlich beteiligen. DAV und BRAC haben auch immer gesagt, das ist unsere Verbände, also wir sollen ja angehört werden, das geht nicht. Sollen wir 400 Seiten in innerhalb von 24 Stunden lesen? Und haben sie es in der jetzigen gebrochenen Legislaturperiode auch gemacht. Das fand ich enttäuschend. Jetzt kann man sagen, ja, wir wollten das nicht machen, aber wir hatten lauter Sachzwänge, okay.
Okay.
Und dann hat neulich unser Bundeskanzler gesagt, es hätte ihm doch auch aufgefallen, dass man eigentlich zu wenig die Gesetze erklären würde. Man arbeitet halt häufig den Koalitionsvertrag ab und redet nicht mehr so viel drüber. Und dann wundert man sich, dass die Leute sich dann überfahren fühlen. Das geht sicherlich auch besser, ne? Ich würde mir schon bessere Gesetzgebung wünschen. Und ich versuche, soweit ich was vom Thema verstehe, und das ist sehr wenig, ich verstehe wirklich von sehr wenigen Sachen überhaupt irgendetwas, versuche ich mich einzubringen. Und dann ist es natürlich wahnsinnig enttäuschend, wenn man nicht gehört wird. Aber das muss man natürlich sportlich nehmen, dann wird man vielleicht beim nächsten Mal gehört. So.
Ja, aber ja, man wird nicht immer gehört, aber gelegentlich hat man ja doch Erfolg. Also wir unterbreiten ja auch manchmal konkrete Vorschläge, Formulierungsvorschläge. Und es ist nicht so, dass da nie was Eingang findet. Nur da hat es jetzt halt mal nicht geklappt. It is what it is. Muss man halt.
Wie macht sich A, Abgabenordnung ist natürlich jetzt einfach. Naja, okay.
Ja.
Mal sehen.
Aber zumindest, Tom, kann man über das B ja, das müsste man überlegen, kann man nicht zumindest bösgläubig machen? Zumindest.
Naja, gibt ja immer noch das Argument, dass vieles davon eigentlich rechtswidrig ist, dass das Europarecht erfordert, dass eine Behörde, wenn sie einen digitalen Zugang eröffnet, dann haben sie eröffnet und dann auch da auch empfangsbereit sein muss und dass dann auch Sachen als zugegangen gelten. Aber das, da hast du wieder das Problem, es gibt zwar den EuGH und der entscheidet ganz viel, aber der kann jetzt auch nicht alles durchentscheiden, also auch wenn er so viele Kapazitäten hat. Also, naja, so ist es dann.
Aber eigentlich ist es letzten Endes ja ganz witzig, ne? Dann hast du den Kommunikationskanal und kriegst ihn einfach nicht zu. Und letztlich ist jetzt diese Regelung, die jetzt geschaffen wurde, so ein bisschen wie ein Eimer Zement, den du halt versucht hast, reinzukippen in den Kanal.
Eigenartig. Und andere Leute, so wie Stefan Breidenbach oder auch hier der Chef der Sprungagentur, die sagen, wir brauchen jetzt digitale Gesetze, die sozusagen wie Programmcode angewandt werden. Wo ich denke, solange wir einen Gesetzgeber haben, der von Bundesministerium sehr dicht geschriebene Gesetze bekommt, die Legisten entworfen haben, die super gut formulieren können, sich aber selber überlegen können, was ist eigentlich das sachliche Problem? Das ist das Problem in der Gesetzesentwerfung, in der Art und Weise, wie in Deutschland Gesetze entworfen werden. Politische Vorgaben, es wird dann aber nach den Vorgaben nicht mehr genau geguckt, ist die wirklich eigentlich wirklich so, dass wieder die politische Vorgabe ist, sieht, dann hast du Gesetze und die Ausschüsse können nur sehr wenig dran ändern und wenn die was ändern, dann richten die häufig so ein bisschen Chaos an. Also es gab so ein Restrukturierungsgesetz in der vorherigen Legislaturperiode, da war etwas drin, das Staruk, da waren Sachen drin, die waren europarechtlich nicht so ganz erfordert. Da haben einige das kritisiert. Mir war das, also ich dachte mir, so oder so, okay, das eine wäre gut, aber oder geht auch. Und dann haben sie es am Ende gestrichen. So, aber sie haben es halt so gestrichen, also das merkst du dem Gesetz irgendwie noch so an, irgendwas fehlt hier. Ist ja nicht schlimm. Also und das ist halt, Gesetzgebung ist halt eben eigentlich auch sehr menschlich und sehr messy. Vielleicht ist Softwareprogrammierung auch messy. Wir sprachen vorhin über die Outlook-App fürs iPhone, die manchmal nicht geht. Gesetzgebung ist nun mal irgendwie auch ein Versuch, Gesellschaft zu programmieren. Und warum sollte der Gesetzgeber jetzt auch so viel besser sein als die Menschen? Wir machen alle Fehler. Und dann kommen wir als Anwälte dann heran und sagen, ja, das kann aber so nicht gemeint gewesen sein. Könntet ihr uns mal anhören? Also,
der Gesetzgeber ist auch nur Microsoft. letztlich.
Boah, da sagst du jetzt aber was, ne? Also, ja, es wäre schön, wenn wir mal ohne Microsoft leben könnten, ne? Also, naja.
Ja, tja.
Das ist
wohl nicht möglich, aber leider. Das ist ein Satz, der gehört auf T-Shirts, Tom. Gesetzgeber ist auch nur Microsoft. Das gehört auf T-Shirts, finde ich.
Ja, genau.
Vielleicht
ja.
zu meiner nächsten Frage, bevor wir uns komplett verquatschen, weil ich fürchte, das tun wir gleich. Gibt es ein rechtsstaatliches Thema, das dich jetzt aktuell ganz besonders umtreibt, besonders beschäftigt?
Naja, die Funktionsfähigkeit der Gerichte. Bin ich selber nicht so viel vor Gericht. Ich habe eigentlich meistens gute Erfahrungen gehabt. Habe ich ja gerade berichtet, relativ schnell mit der sofortigen Beschwerde gewonnen. Ich habe auch schon Fälle gehabt, wo wir einstweiligen Rechtsschutz beantragt in Berlin und dann eine mündliche Anhörung bekam, 3 Monate später. Jetzt sehe ich, dass die lieben Kolleginnen und Kollegen immer wieder berichten, dass es immer mehr sich häuft, dass die Gerichte schreiben, danke für Ihre Klage von 2023, Ihre Berufung, es wird erst auf 2027 terminiert, wäre schön, wenn Sie sich vergleichen. Was ich denke, das kann jetzt irgendwie nicht richtig sein. Vielleicht haben sich doch manche Richter überlegt, sie schreiben das jetzt mal expliziter rein als Signal an die Anwälte, damit die also auch dann in sozialen Medien woanders dann aktiv werden und dann auch mal was. Und es ist nicht so leicht zu erfassen. Du weißt, dass die Zahlen bei den Gerichten zurückgehen. Gleichzeitig gehen dann meinetwegen die Massenklagen hoch. Die Richterschaft ist heutzutage anders als früher. Ich glaube, der Richterberuf war früher auch relativ gesehen besser bezahlt als heute. Es gibt ja immer wieder dicke Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, vorher verwaltungsrechtliche Entscheidungen, dass eine Richterbesoldung wieder verfassungswidrig ist. Also ich sprach ja zu Anfang vom Recht auf rechtliches Gehör. So, und das ist natürlich total wichtig. Und das heißt, selbst wenn du nie vor Gericht gehst, ja, also sozusagen, selbst wenn alle Leute sich jetzt entscheiden würden, komm, wir machen nicht mehr diese 1,7 Millionen Verfahren vor den Zivilgerichten, weil wir das so regeln könnten, müsstest du trotzdem den ganzen Apparat vorhalten für den Fall, dass mal doch einer will. Also ohne die, wenn man so will, fast Drohung damit, dass einer, jetzt gehe ich auch vor Gericht, Steffi, das lasse ich mir jetzt nicht mehr bieten, jetzt gehen wir vor Gericht, ne, und es geht auch schnell. Das muss halt möglich sein. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass die Bundesländer bei allen Lippenbekenntnissen die Gerichte nicht unbedingt so behandeln. Du weißt, in Schleswig-Holstein, diese Diskussion soll alles zusammengelegt werden, wo man sich denkt, viel Spaß dann an einem einzigen Ort dann lauter Mitarbeiter zu finden, die dann da arbeiten und da auch alle wohnen. Also das Dezentrale sorgt natürlich auch dafür, dass die Mitarbeiter der Gerichte vielleicht auch da wohnen können, wo man sich vielleicht überhaupt noch eine Wohnung, sei es auch noch eine Mietwohnung, leisten kann. Oder wie NRW dann sagte, wir wollen jetzt nicht mehr so viele Referendare ausbilden und kürzt das dann, wo man sich denkt, genau, und dann wundert ihr euch nachher, dass ihr keine Richter findet. Oder wie Landesland Berlin den Leuten, die auf der Warteliste sind und denken, ich komme jetzt in 2 Monaten dran, sagt, tut mir leid, du bist kein Landeskind, du hast nur 2x8 Punkte, jetzt kannst du nochmal 3 Jahre warten. Jetzt sage ich jetzt mal kein explizites Wort. Das ist irgendwie doof. Und das war, glaube ich, im Rahmen der Föderalismuskommission ein Fehler, die Richterbesoldung zum Beispiel in die das Ermessen der Länder zu stellen. Da gibt es wohl dann doch ein Rennen, ein Race to the bottom. Und dann sind dann in manchen reichen Bundesländern die Richter gut bezahlt, woanders schlecht.
Exakt.
Das wäre nicht schön. Das ist dumm. Und natürlich generell die Ausstattung der Justiz. Wobei, also ich will jetzt gar nicht nur sagen, dass es Licht und Schatten gibt. Das ist immer noch alles sehr, sehr gut. Und verglichen mit vielen anderen Ländern der Welt haben wir eine exzellente und sehr unabhängige Justiz. Das darf man nicht vergessen. Das ist schon klar. Das ist natürlich auch ein Jammern auf hohem Niveau. Wenn du nicht beim hohen Niveau schon jammerst, dann sinkt das Niveau irgendwann weiter, dann hast du irgendwann Jammern auf niedrigem Niveau. Also dann würde ich ja lieber gerne vorher jammern. Also was soll das?
Ja.
Du musst ein Recht, musst eine dritte Gewalt anbieten und die muss effizient sein und die muss funktionieren. Und zu erwarten, dass die sich dann selber trägt mit Gerichtsgebühr, das ist halt blöd. Das ist ein Kostenfaktor. Ja, das ist so wie Föderalismus. Föderalismus nervt auch und stört und Sachen können nicht so entschieden werden. Aber es gibt gute Gründe dafür. Und genauso brauchst du halt eine dritte Gewalt. Ja, also du kannst deren Kosten sicherlich messen, aber deren immateriellen Wert kannst du eigentlich nicht gut messen lassen. Und ich habe den Eindruck, dass die Bundesländer da eigentlich immer ganz gerne sparen. Sparen ist ja sicherlich sicher, wenn du effizient sein willst. Also ich habe den Eindruck, dass eine ganze Menge Bundesländer die Justiz nicht so gut behandeln. Und das liegt vielleicht auch daran, dass die meisten Menschen halt nie mit einem Anwalt zu tun haben und nie mit einem Gericht. So. Und sich dann also nicht vorstellen können, dass das, also es ist blöd, ich tue jetzt so, als hätte ich den Durchblick und die anderen keinen. Das ist natürlich Quatsch. Du weißt, das ist jetzt eine Darstellungsform. Natürlich sind die anderen
sind,
die Landespolitiker,
es sind unsere
überlegen sich
das
Sachen.
Das ist doch völlig legit.
So, also wo man sich denkt, ich sage jetzt nicht einfach, es wäre schön, wenn wir doppelt so viele Richter hätten. Sonst irgendwas. Das meine ich natürlich nicht. Aber der Rechtsstaat, so wie er in Deutschland ja entstanden ist, also auch noch vor der Demokratie, ne, auch schon im Zweiten Deutschen Kaiserreich, hat es hier nur eine erhebliche Rechtsstaatlichkeit und immerhin schon Bayern allgemeine Wahlen für Männer nur immerhin, aber zum Reichstag, also hattest du ja eigentlich gute Entwicklungen. Da sind also auch sehr, sehr gute Traditionen eigentlich auch gewachsen. Da kommt auch eine ganze Menge unserer Rechtsstaatlichkeit her. Und das kannst du halt beschädigen, ohne dass du es irgendwie besser machst. Und damit meine ich jetzt nicht, oh, ich bin jetzt hier Reformgegner, überhaupt nicht. Ich fände zum Beispiel so ein Bundes-Online-Amtsgericht, wo die Richter in ganz Deutschland auch gerne auf dem Sofa sitzen oder so und eine ganze Menge Fälle, die einfach streitig sind, schnell verhandeln, fände ich gar nicht schlecht. Ich glaube auch, viele Leute wären auch gar nicht so gerne im Gerichtssaal, weil sie sich eigentlich in der Videoverhandlung vielleicht viel freier fühlen. Die meisten Menschen sind vorher noch nie in einem Gerichtssaal gewesen, als wenn die sich da natürlich benehmen würden. Die vermutlich würden sich so Habeck-mäßig viel offener an der Küche, am Küchentisch. Langer Rede, kurzer Sinn, das treibt mich schon um, denn auch ich brauche natürlich ein funktionierendes Gerichtssystem im Hintergrund, mit dem ich jetzt gar nicht drohen will, gar überhaupt nicht, aber wo ich weiß, darauf könnte ich mich verlassen. Und Jura ist ja häufig eigentlich so ein Spiel mit Eventualitäten. Ne? Also es gibt ja immer noch den alten Streit, befolgen die Leute das Recht freiwillig oder nur wegen der Gewaltandrohung? Wenn du in 758 ZBO hineinguckst, Absatz 3, wenn du den Glauben hast, dass das Recht eigentlich nur deswegen durchgesetzt wird, weil da immer das Gewaltmonopol des Staates steht, und das ist eigentlich auch so, da steht da drin, ja, der Gerichtsvollzieher ist befugt, die Wohnung und so weiter und geschlossene Haustüren alles mehr öffnen zu lassen, und Absatz 3, der Gerichtsvollzieher ist, wenn er Widerstand findet, zur Anwendung von Gewalt befugt, du kannst zu diesem Zweck die Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane nachsuchen. Darauf fußt das ganze BGB. Das ganze BGB, na, du hast einen Anspruch und alles Mögliche, ist ja in dem Sinne, da steckt im Zweifel drin, Steffi, du hast mich nicht bezahlt, jetzt kommen wir vorbei, wir knacken die Tür auf und dann nehmen wir deinen schönen Toaster weg bei dir zu Hause, denn den finden wir und den brauchst du nicht. So, und dann verkauft, und das steckt dahinter. Das muss man sich klar machen. Hab ich noch nie gemacht. So eine Art von Vollstreckung. Ich habe schon mal versucht, GmbH-Anteile zu pfänden und so. Und natürlich habe ich auch schon insolvenzgläubige Anträge durchbekommen gegen große Unternehmen. Das ganze Recht, da steckt schon letztendlich die Gewaltandrohung und das Gewaltmonopol hinter. Ich finde das auch nicht schlimm, das zu sagen. Aber das muss dann da sein, weil ansonsten können Leute sagen, ich halte mich da nicht daran. Ich hatte auch schon Mandanten, die wurden fürchterlich auf Telegram beleidigt, mit Mord und anderen wirklich fiesen Sachen. Und wir haben eine Anzeige gestellt und die Berliner Staatsanwaltschaft sagte, erstens war das ein Scherz, wo ich denke, wie könnt ihr das? No way. Und zweitens sind die in Dubai. Da würde ich sagen, okay, kann ich verstehen, die moderne Welt ist so zerfleddert, dass ihr das nicht durchsetzen kann. Das ist nicht, da müsste dann vielleicht dann der deutsche Staat andere Abkommen treffen oder sagen, das funktioniert so nicht oder wir brauchen eine zuständige Adresse. Das kann ich als faktisches Problem, aber einfach, wo man merkte, rein interessengeleitet zu sagen, naja, das war doch ein Scherz, um dann zu sagen, nö, ich hatte einen anderen Fall mal, da ging es, das war Bekannte von mir, die hatten so fingierte Bestellungen, das habe ich auch schon mal erlebt, das viele Leute erlebt. Ne? Dann steht dann vor deiner Tür, steht was, denkst du, habe ich gar nicht bestellt. Manchmal kriegst du da auch eine Mahnung, so eine dritte, wo du denkst, dann haben halt Leute unter deinem Namen mit deiner Adresse, mit einer anderen E-Mail-Adresse was bestellt und klauen das dann, weil sie angeben, bitte vor der Tür abstellen, und das machen dann die Boten. Wenn du da dann eine Strafanzeige stellst in Berlin, kriegst du einen relativ schnellen Anruf, wo die sagen, also ja, danke, aber sie brauchen es jetzt auch nicht mehr zu schicken und wir finden da sowieso keinen. Das kann ich auch verstehen. Das ist aber doof. Und bis zu einer gewissen Grenze kannst du Recht nie durchsetzen. Das ist mal so, es negiert den Rechtsstaat nicht, aber der sollte schon potenziell vorhanden sein. Ansonsten würden die Leute sich anders verhalten. Wenn du weißt, dass Gerichte in Berlin oder auch anderswo eigentlich schon in der ersten Instanz 5 Jahre brauchen und in der zweiten nochmal 5 für eine gewisse Komplexität, und du weißt, dass die Prozesszinsen für den Beklagten ja sehr hoch sind, da bist du in einer ganz anderen Vergleichssituation. Da würde ich sagen, da kannst du auch mit umgehen. Die Menschen haben ja tausende lang ohne Staat und ohne Recht gelebt, und es war trotzdem irgendwie eine menschliche Gesellschaft. Aber es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir ein ordentliches Gerichtssystem immer im Hintergrund hätten, obwohl wir es nicht gebrauchen. Das ist ein bisschen bizarr, aber so ist es dann halt. Ja, und da hätte ich gerne ein bisschen, es könnte irgendwie besser sein.
Und das System an sich ist wirklich gut. Ich glaube, es ist nicht überall personell und sachlich so ausgestattet, dass es perfekt funktionieren kann.
Nein. Justiz NRW ist wunderbar, also, und ich glaube in anderen Ländern auch. Berlin ist jetzt auch nicht so schlecht, ja. Also das ist halt dann immer die Frage, in welcher, ich will jetzt nicht sagen Filterblase, was für ein Bias hast du? Und ich selber bin ja nicht so viel vor Gericht, sondern ich mache sehr viel normale wirtschaftsrechtliche Beratung. Da sind alle eigentlich, das geht eigentlich ganz gut. Also ja, der Gesetzgeber macht immer mehr Gesetze, na gut, schafft immer mehr Rechtsberatung.
Ja, wobei auch das kann man ja jetzt auch mal, können wir beide ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Was du schon angesprochen hast, es hängt ja total von deinem Tätigkeitsgebiet ab. welches Gericht du gut findest oder nicht. Das heißt ja auch überhaupt nicht, dass dieses Gericht nicht gut ist, sondern wenn du zum Beispiel viel Presserecht machst, weißt du einfach, ey, wenn es die 27. Kammer in Berlin ist, wäre mir Hamburg lieber gewesen. Nee. So, das ist aber einfach, das ist ja so ein bisschen Anwalts-Insider-Wissen, weil du einfach weißt, gewisse Dinge, die könntest du so oder so entscheiden und einmal werden sie halt pressefreundlich ausgelegt und einmal halt nicht so pressefreundlich. Aber unser System, glaube ich, ist grundsätzlich wirklich, wirklich gut. Gibt's denn abgesehen davon, von der personellen und sachlichen Ausstattung der Gerichte noch ein anderes Thema, aber für das du dir vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wünschst, etwas, das du gern verbessern möchtest?
Du meinst jetzt aus dem juristischen Metier oder?
Auch so? Generell Rechtsstaat, Demokratie, whatever. Weil die Ausstattung der Gerichte hat ja in, zumindest in unserer Bubble, sowieso recht viel Aufmerksamkeit. Also wenn es irgendwo hakt, geht das bei uns in der Bubble ja gleich massiv rum. Das
hören uns sich aber alle nach Kräften,
Anwälte und Richter zu.
Nein.
Sondern
eine Sache, also ein Thema, für das ich mir mehr Aufmerksamkeit wünsche. Ich würde mir irgendwie wünschen, dass unser Land irgendwie kinderfreundlicher würde. Ja, das ist nicht leicht, weil es nicht nur juristisch, sondern auch kulturell ist schwierig. Ich kann den Leuten jetzt natürlich nicht vorwerfen, dass momentan bei der Wahl jetzt zum Beispiel sehr viele ältere Wähler sind. Ich bin ja auch einer der älteren Wähler. Und jeder wählt nach seinem Interesse. Das ist völlig normal. Das sind nun mal die Umstände. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn du zum Beispiel jetzt viel Klimaschutz betreiben willst, dass das natürlich auch für die nachfolgende Generation wichtig ist. Was man sagen könnte, ist auch für die Kinder das wichtig. Klar. Aber das ist nicht so einfach, auch in einem wohlhabenden Land wie Deutschland jetzt ein junger Mensch zu sein. Die ganzen alten Leute nerven, schlagen meinetwegen vor, Strafmündigkeitsgrenzen herabzusetzen wegen einiger, durchaus vielleicht sehr schwerwiegender Täter, kommen dann andere paar hunderttausend Kinder auch die Strafmündigkeit, was das bedeutet an Belästigung und auch Erpresserpotenzial. Also da denke ich mir manchmal bei vielen Gesetzesvorschlägen und nicht nur von einer Partei, von einigen, dass das Vorschläge sind, wie alte Menschen, wie ich vielleicht machen würden, aber nicht irgendwie daran gedacht wird, wie das eigentlich bei Jüngeren ankommt. Und würde eigentlich immer sagen, es gibt natürlich überall blöde und böse Menschen, auch nicht unter den Kindern. Die Kinder sind eh okay. Die meisten sind in Ordnung und die jungen Leute sind nicht demoralisiert, sondern ganz gut. Und wir sollten denen trauen. Ich habe eigentlich manchmal den Eindruck, dass das nicht so ist. Und Grönemeyer, weiß ich jetzt nicht, ob du den so gut findest. Anstrengend, aber eben doch irgendwie sehr eingängig. Aber wenn er sang Kinder an die Macht, dachte ich immer, und ich habe ja selber auch Kinder, wo ich denke, das jetzt besser wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich würde mir schon ein kinderfreundlicheres Land wünschen. Das meine ich jetzt nicht, weil ich jetzt auf Deutschland herumhacken würde. Hier ist alles so furchtbar, überhaupt nicht. Ja, aber das wäre ganz schön.
Das wäre schön. Kinderfreundlicher, ein bisschen zukunftsorientierter. Und man kann bei Gröni ja durchaus differenzieren, ob man jetzt seine Botschaften mag oder seine Songs. Ich finde die Musik auch sehr anstrengend, das ist nicht so ganz meins, aber er hat immer wieder ganz gute Botschaften dabei, ist auch jetzt ja wieder überall zu vernehmen. Ja, von daher, ach, Gröni geht schon klar.
Das und einige Songs sind einfach catchy und du kennst das ja. Ich bin ja auch schon in den 80ern aufgewachsen, da gibt es Songs, das sind furchtbare Ohrwürmer.
Ich bin das absolute Opfer, was Ohrwürmer angeht. Ja, und ja, mein Mann nutzt das aus. Der macht das gern absichtlich. So, das kann der dümmste Mist sein. Ich höre ihn kurz und dann habe ich einen ganzen Tag davon. Also ich bin da wirklich ein. So ist es. Tom, dieses kleine Format heißt ja Mir, Menschen im Rechtsstaat, von mir zu dir aufs Ohr. Und jetzt gerade hast du die schöne Gelegenheit, meinen Lauscherinnen und Lauscher, deine Botschaft, die dich jetzt gerade bewegt, etwas, das du jetzt gerade loswerden möchtest, mit auf den Weg zu geben?
Ich würde sagen, es kann nur besser werden. Ich will gar nicht Optimismus oder unterbreiten oder jetzt irgendwie sagen, Pessimismus lohnt auch nicht. Also ich glaube, wir sind in einer Lage jetzt, würde ich jetzt zum Beispiel rechtspolitisch oder auch demokratiepolitisch oder auch weltpolitisch anstrengend ist, aber ich würde mich da nicht von unterkriegen lassen und immer denken, wir sind jetzt am Leben, wir alle, this is our crew, wir sind jetzt hier alle gemeinsam auf dem Planeten und wir sind auch echt überhaupt nicht blöder als alle Menschen vorher, vielleicht auch nicht klüger, insofern auch schlechte Beispiele aus der Vergangenheit, aber eigentlich glaube ich, dass wir vieles Gutes machen können.
Aber auch wir können vieles Gutes machen, wir müssen es dann nur tun und was ich ganz schön fand, du glaubst schon, dass es wieder besser wird, da fällt mir ein anderer Song ein, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsbands, die Broilers. Okay. Es klingt unrund, aber ich finde es wunderschön. alles wird wieder okay. Das ist ja manchmal vielleicht auch schon gar nicht schlecht. Und es gibt einen zweiten Song, der heißt, gib das Schiff nicht auf. Und das ist momentan ja vielleicht auch eine ganz nette Botschaft.
So sieht's aus. Ja. Wir haben Zeiten, in denen es viel gestritten wird, haben wir auch im Bundestag gesehen. Das kann man anstrengend finden. Ich finde das aber eigentlich auch immer eigentlich ganz gut. Wenn werden nochmal Grenzen geklärt. Insofern bin ich jetzt mal, ich glaube, diese Folge erscheint vor der Bundestagswahl, bin ich mal auf ein Ergebnis gespannt. Und ich hoffe, es kommt was heraus, wo alle Lösungen haben, ohne ihre Ideen aufzugeben. Und I don't know. Wir haben nur diese eine kleine Demokratie. Wäre doch eigentlich ganz schön, wenn wir sie irgendwie weiter pflegen können.
Fand ich zauberhaft, Tom. Wir haben nur diese eine kleine wunderbare Demokratie. Perfektes Schlusswort. So ist es. Und die sollten wir schützen. Ich danke dir, Tom.
Dankeschön.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat.